Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Paris, unweit der Champs-Élysées. Am 4. Januar 2015 checkt ein Mann namens Mohamed Noureddine in einem Luxushotel ein. Der Eingangsbereich des Hotels ist mit dicken Teppichen ausgelegt. Die Wände zieren Seidentapeten mit Rosendekor.
Bei der Durchsuchung von Mohamed Noureddine wurden folgende Gegenstände sichergestellt: eine Mastercard Platinum, eine Rolex-Uhr mit Metallarmband, Aufschrift Yachtmaster, zwei libanesische Reisepässe, 1.174 Dollar Bargeld, 23 50-Dollar-Scheine, 4 1-Dollar-Scheine und 1 20-Dollar-Schein.
Noureddine, dunkle Augen, breites Lächeln, trägt die Haare kurz. Der Geschäftsmann führt ein hektisches Leben.
Du wirst dich mit dem Namen Ale vorstellen.
Alles klar, mach ich.
Er wird dir mindestens 350 geben. Wenn er dir 500 gibt, nimm sie. Wenn nicht, nimm einfach den Mercedes 350.
Alles klar, ich mach genau das, was du mir sagst.
Die Libanon Connection. Ein Feature über Geldwäschenetzwerke, Drogenkartelle und Terroristen. Von Volkmar Kabisch, Jan Strotzig und Benedikt Strunz.
Das Landeskriminalamt München im Sommer 2018.
Wir sind hier nicht im Asservatenraum, der ist nämlich ganz woanders. Aber hier ist ein Raum, der ist mit einem Zugangscode gesichert. Und deshalb haben wir das hier, ein, sagen wir mal, Sonder-Asservatenraum.
In dem länglichen, fensterlosen Zimmer liegt ein scharfer Geruch in der Luft. An den Wänden stapeln sich braune Umzugskartons.
So, wenn Sie sich das hier so anschauen, diese Art Schuppenstruktur, diese schillernde, also wenn man das sieht, bitte jetzt hier, damit wir alle diesen, riechen Sie das?
Jeder Karton enthält Dutzende Kilogramm hochreines Kokain.
Das ist hier Kokain, Meerrettich. Am ersten wie Meerrettich.
In Europa und den USA kommt immer mehr Kokain auf den Markt. Im Jahr 2019 stellen Zoll und Polizei in Deutschland über 10 Tonnen Kokain sicher. Mehr als jemals zuvor.
134 und dann 58, 63, also sehr viel.
Der globale Kokainhandel stützt sich auf eine gewaltige Schattenlogistik. TV- und Internetserien wie Narcos vermitteln davon einen guten Eindruck. Von den Coca-Bauern in Kolumbien, den illegalen Drogenlaboren, den Schmugglern in den Häfen und dem Verkaufsnetz im Westen. Doch das alles ist nur ein Teil der großen Kokainmaschinerie.
Hast du den Mercedes bekommen?
Ja, letzte Nacht.
Okay, gut. Es gibt nochmal 250. Bist du interessiert?
Also für uns die entscheidende Frage ist, was passiert mit dem Geld, das generiert wird. Ne? Dieses Geld wird ja reinvestiert, muss man sagen, geht in den Wirtschaftskreislauf, verschwindet und versickert da. Und das müsste man den Tätern eigentlich wegnehmen.
Drogenfahnder wie Jörg Beiser wissen: Geldwäscher bewegen Monat für Monat hunderte Millionen Euro schmutziges Geld um die Erde. In aller Regel, ohne dass Polizei und Geheimdienste davon etwas bemerken. Wer in die geheime Welt der Geldwäschenetzwerke eintauchen will, wer verstehen will, wie ihre Schattenbanken funktionieren, der muss sich auf eine lange Reise begeben. Sie führt quer durch Europa, nach Westafrika und bis in den Nahen Osten. Er muss der Spur des schmutzigen Geldes folgen, sagt Slava Stefanova.
The start of the process is the exportation of drugs. The exportation of drugs out of Latin America towards Europe.
Die Drogen werden aus Lateinamerika nach Europa exportiert, wo sie auf verschiedenen Märkten verkauft werden. Das eingenommene Geld wird gesammelt, bis größere Summen zusammenkommen.
This money will be accumulated.
Stefanova leitet bei Europol die Geldwäscheabteilung. Üblicherweise werden die Drogenkartelle in Südamerika erst dann vollständig bezahlt, wenn ihre Ware in Europa angekommen und bereits an Großabnehmer weiterverkauft worden ist.
But we have a problem. We have accumulated in Europe the money, But then the money is in Europe. And the cartel is in Latin America.
Wir haben also ein Problem. Du kannst dieses Geld nicht einfach in das normale Bankensystem stecken und nach Südamerika überweisen. Es muss irgendetwas passieren, damit die Kartelle an ihre Gewinne kommen. Und genau da kommen dann die Geldwäschenetzwerke ins Spiel. Wir beobachten viele chinesische und marokkanische Netzwerke und welche, die eine enge Verbindung zu Pakistan haben.
Geht es um das Waschen von Kokaingeld, taucht ein Land immer wieder in den Akten auf. Der Libanon.
In my experience with this came about in the early 2000s, when we started to see a lot of Lebanese organized criminals operating in the Caribbean.
Meine erste Erfahrung mit dem Thema habe ich in den frühen 2000er Jahren gemacht. Damals haben wir das erste Mal bemerkt, dass viele Kriminelle mit libanesischen Wurzeln in der Karibik aktiv sind. Sie haben mit wirklich großen Drogenschmugglern zusammengearbeitet, die tonnenweise Kokain durch die Karibik geschleust haben. Im Laufe der Jahre wurde mir ihre Rolle dann klar. Sie waren extrem versierte Geldwäsche-Experten.
Derek Maltz hat fast 30 Jahre für die amerikanische Drug Enforcement Administration gearbeitet, kurz DEA. In dieser Zeit hat Maltz Dutzende libanesische Geldwäschenetzwerke auffliegen lassen.
Libanesische Kriminelle bewegen Güter rund um die Erde. Sie haben Verbindungen nach Afrika, nach Südamerika, überall hin. Sie sind dort richtig etabliert.
Lebanese are present outside of Europe.
Die libanesische Community ist in Drogenhotspots vertreten, wie zum Beispiel Westafrika oder Lateinamerika. Die Kriminellen kontrollieren verschiedenste Unternehmen. Und als gut integrierte Geschäftsleute können sie auch mit Geld arbeiten, das aus Straftaten stammt.
Kurz nachdem Mohammed Nureddin im Hotel eincheckt, geht in der Rue Saussure 9 ein Schreiben der amerikanischen DEA ein. Hier, in einem großen Jugendstilbau im 8. Pariser Arrondissement, befindet sich die französische Sondereinheit zur Geldwäschebekämpfung.
Wir sind auf ein weltweit operierendes Geldwäschenetzwerk gestoßen. Das Geld wird in Europa eingesammelt und in den Libanon gebracht. Anschließend wird es über Wechselstuben an die Drogenhändler in Bogotá zurücküberwiesen. Aus sicherer Quelle wissen wir, dass der libanesische Geschäftsmann Mohammed Nureddin hinter dem Netzwerk steht.
Das Schreiben der Amerikaner wird zum Ausgangspunkt eines groß angelegten Geldwäscheverfahrens, das später unter dem Namen Seda bekannt wird. Benannt nach dem Zederbaum, dem Nationalsymbol des Libanon. Zwischenzeitlich werden die französischen Ermittler von Polizei und Zollbehörden aus 8 Ländern unterstützt. Darunter auch Deutschland. Für Geldwäschefälle sei das durchaus nicht ungewöhnlich, sagt William Julier.
If there had not been a connection made by the US,
wenn die USA und die DEA in diesem klassischen Drogengeldwäschefall keine Verbindung zu einem politischen Aspekt erkannt hätten, dann würde ich sagen, der Seda-Fall hat nichts wirklich Außergewöhnliches an sich.
William Julier ist Strafverteidiger in Paris. Julier ist spezialisiert auf die harten Fälle. Große Drogenhändler, mutmaßliche Terroristen, viel Internationales.
The DEA said we've got a network of guys who are laundering money for cartel and who are working for Hezbollah.
Die DEA hat den Franzosen gesagt, hört zu, wir haben da ein paar Jungs, die für ein Drogenkartell Geld waschen, und sie machen das im Auftrag der Hezbollah.
Money finishes with Hezbollah.
Mohammed Nureddin, who built up this whole major money laundering operation with TradePoint.
Mohammed Nureddin hat dieses ganze Geldwäschesystem aufgezogen, um die Hezbollah zu unterstützen. Diese Leute sorgen dafür, dass die Hezbollah die notwendigen Ressourcen zur Verfügung hat. Dahinter steckt ein genau durchdachter Plan.
In einem zweiten Schreiben informiert die DEA ihre französischen Kolleginnen und Kollegen darüber, dass Nureddin immer mal wieder mit einem gewissen Adham Tabaja telefoniert. US-Ermittler suchen Tabaja seit Jahren, weil er eine Geheimabteilung der Hezbollah leiten soll. Ziel dieser Abteilung soll es sein, alle möglichen Geldquellen für den bewaffneten Kampf der Hezbollah zu erschließen. Vor dem Bürgerkrieg galt der Libanon als Schweiz des Nahen Ostens. ein aufstrebendes Finanzzentrum mit guten Entwicklungschancen, vielen Banken und einem sehr lebendigen Finanzsektor. Auch wenn die libanesische Wirtschaft seit dem Ende des Krieges 1990 moderat gewachsen ist, lebt auch heute noch ein Viertel der Bevölkerung in Armut.
Wie sieht Ihre berufliche Entwicklung aus?
Schon als ich klein war, habe ich bei meinem Vater in den Läden mitgearbeitet. Ich habe das ziemlich lang gemacht.
Mohammed Nureddin wird 1974 geboren, ein Jahr vor Beginn des Bürgerkriegs. Er wächst mit 6 Schwestern und einem Bruder in Beirut auf. Wie fast alle Mitglieder des Seda-Netzwerks will er uns kein Interview geben. Auszüge aus den Ermittlungs- und Abhörprotokollen sprechen Schauspieler nach.
War Nureddin Ihr Freund?
Er war unser Nachbar. Ich kenne ihn seit gut 20 Jahren.
Er scheint so, als wäre Ihnen Nureddin verdächtig vorgekommen.
Er hat in unserem Viertel in einem Obstladen gearbeitet. Ab 2006 ist sein Geschäft dann irgendwie explodiert. Er hat die tollsten Villen und Apartments in Beirut gekauft, mit allem drum und dran.
Später hatte ich dann selbst einen Laden, in dem ich Schmuck hergestellt habe. 2003 habe ich das Gold aus dem Laden verkauft und bin in den Autohandel eingestiegen. Und in das Immobilien- und Börsengeschäft.
Irgendwann zwischen 2003 und 2006 beginnt der ehemalige Obsthändler Nureddin viel Geld zu verdienen. Während seine Schwestern Automechaniker und Kellner heiraten, gründet Nureddin seine eigene Firma. TradePoint International. Er handelt mit Immobilien, Luxusuhren und Diamanten. Außerdem ist er an der Börse aktiv.
Yeah, I mean, look, in my experience, like the best money launderers are financial geniuses, right?
Die besten Geldwäscher sind echte Finanzgenies. Sie machen erst ein Vermögen mit legalen Geschäften, investieren in Immobilien und in andere Geschäfte. Und dann entdecken sie Wege, wie sie illegales Geld mit ihrem ganz normalen, legalen Geschäft vermischen.
Nureddin ist immer auf der Suche nach guten Investitionsmöglichkeiten. Und im Jahr 2014 wird er fündig. In Düsseldorf, wo sein Cousin Hassan T. einen Autohandel betreibt.
Wer ist Hassan T.?
Wir sind entfernt verwandt. Ich habe ein bisschen Geld in seine Firma gesteckt.
Was macht die Firma?
Sie exportiert Autos und verkauft sie in Afrika. Keine Ahnung, das ist sein Job, nicht meiner.
Wie viel haben Sie investiert?
Vielleicht 200.000, 250.000. Das ist jetzt 2,5 Jahre her.
Spätestens im Jahr 2012 ist Nureddin in das ganz große Geldwäschegeschäft eingestiegen. Die Aufträge kommen offenbar von dem libanesischen Promi-Geschäftsmann Abbas M. Der wiederum hat offenbar beste Kontakte zu libanesischen Geldwäschern in Kolumbien. Mit 38 Jahren ist Nureddin ein hochrangiges Mitglied eines Kokain-Geldwäschenetzwerks, das auf 5 Kontinenten aktiv ist und das Monat für Monat aus schmutzigen Millionen saubere Millionen macht. Maltz ist zwar bereits aus der DEA ausgeschieden und war nicht Teil des französisch-amerikanischen SEDA-Ermittlerteams. Seine Kontakte in die Welt der Polizei und Nachrichtendienste sind aber nach wie vor ziemlich gut. Vor allem kann er frei sprechen.
Even though this is a money courier that's identified, we want to know who is that money courier working for.
Selbst wenn wir am Anfang nur einen Geldkurier erwischen, wollen wir wissen, für wen er arbeitet. Wir wollen die gesamte Organisation. Wenn du einen Kurier schnappst mit $1 million und er arbeitet mit dir zusammen, dann sagt er dir, wohin das Geld gehen sollte. Wer ihn geschickt hat, wo das Geld übergeben wurde, was seine E-Mail-Adresse ist und seine Telefonnummer.
Sofort beginnen die französischen Ermittler Nureddins Telefone abzuhören, rund um die Uhr.
Pass auf. Gestern haben sie mir auch in Barcelona etwas angeboten.
Okay.
Ich muss jetzt 2 bis 3 Jobs parallel erledigen. Das ist wirklich kein kleines Rad, das ich am Laufen habe. Das ist echt ein Truckerreifen.
Nach einigen Monaten gehen die Ermittler davon aus, dass Nureddin aus seinem Büro in Beirut eine Bande von etwa 15 Personen steuert, die quer über Europa verteilt sind.
Der Typ hat ein 230er Auto.
Hat das Auto irgendwelche Kindersitze?
Ja.
Für Kinder unter 20 Monaten?
Ja.
Die Ermittler gehen davon aus, dass mit Kindersitzen Geldscheine gemeint sind. Kindersitze für Babys unter 20 Monaten sind demnach Geldscheine unter 20 Euro. Ein Problem für Geldwäscher, denn Hunderttausende Euro in kleinen Scheinen wecken Misstrauen und sie sind aufgrund der schieren Menge schwer zu transportieren. Das SEDA-Netzwerk geht arbeitsteilig vor, wie eine reguläre Bank.
Der Typ hat mich mit verdeckter Nummer angerufen und mir gesagt, wo wir uns treffen. Ich bin dann dahin gefahren, jemand hat die Tiefgarage geöffnet, dann kam eine Frau mit einer Plastiktüte, die hat sie mir in den Wagen gelegt.
Das Front Office kümmert sich um den riskantesten Arbeitsschritt. Darum, das Kokaingeld an vereinbarten Treffpunkten in Belgien, in Holland und auch in Spanien und in Italien abzuholen. Anschließend bringen sie es nach Frankreich, vor allem aber nach Deutschland, wo die Kokainmillionen Schritt für Schritt gewaschen werden. Im Backoffice im Libanon führt Mohammed Nureddin derweil haargenau Buch über jede Geldbewegung. Ein Zufall bringt die Ermittler einen entscheidenden Schritt weiter, sagt Jos Schützeberg von der Staatsanwaltschaft Aachen.
Im Juli 2015 fand an einem Grenzübergang hier in der Region Aachen eine Fahrzeugkontrolle statt durch die Bundespolizei.
Am 29. Juli 2015 macht sich eine Mercedes C-Klasse auf den Weg von Belgien nach Deutschland. Am Steuer sitzen zwei junge Männer. Als sie die Polizeikontrolle am Grenzübergang sehen, wenden sie schlagartig ihre Gesichter ab. Die Beamten entschließen sich, den Wagen zu stoppen.
In diesem Fahrzeug wurden zwei männliche Personen angetroffen und zwei Reisetaschen. In diesen Reisetaschen befand sich neben Unterwäsche Bargeld in Höhe von ca. 490.000 Euro. Die Personen, die angetroffen worden sind, haben sich dahingehend eingelassen, dass sie in Belgien shoppen waren. Aufgrund dieses Fundes konnten wir das eigentlich nur als Schutzbehauptung auch einordnen.
In Deutschland darf man jede Rechnung mit Bargeld bezahlen, auch wenn sie in die Hunderttausende geht. Und noch etwas macht Deutschland für die Sedda-Bande äußerst attraktiv. Polizisten, die einen Geldkurier festsetzen, müssen zuerst einmal nachweisen, dass sein Geld aus illegalen Machenschaften stammt. Ansonsten müssen sie Kurier und Geld in der Regel ziehen lassen.
Relativ kurzfristig haben wir dann die Information bekommen, dass dort in Frankreich ein Ermittlungsverfahren geführt wird, unter anderem auch gegen unsere Beschuldigten.
Dass die 489.745 Euro vorerst beschlagnahmt bleiben, scheint Nureddin unter der Rubrik ärgerlicher Betriebsunfall abzuspeichern. In den vergangenen 10 Jahren sind in Deutschland mindestens 6 Geldwäschenetzwerke aufgeflogen, die 2 Gemeinsamkeiten hatten. Sie wurden vom Libanon aus gesteuert und sie kümmerten sich ausschließlich um Kokaingeld. Jürgen Rosbach vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden kennt die Problematik sehr genau.
Ja, es ist tatsächlich davon auszugehen, dass regelrechte Verträge gemacht werden. Und zwar durch die Residenten oder Repräsentanten der Geldwäscheorganisationen in Südamerika beispielsweise, die unmittelbaren persönlichen Kontakt zu den Kartellen haben. Und dann wird eben eine Geldwäscheorganisation beauftragt, zum Beispiel ein Volumen von 10 Millionen Euro. Die nächsten 10 Millionen Euro, die für das Kartell aus den Geschäften anfallen, diese zu waschen.
Auch die gemeinsame Finanzermittlungsgruppe vom Bundeskriminalamt und Zollkriminalamt, für die Rosbach arbeitet, hat in den vergangenen Jahren mehrmals erfolgreich gegen libanesische Schattenbanker ermittelt. In einem Fall stoppten Rosbachs Kollegen Geldkuriere unmittelbar am Flughafen Frankfurt am Main. Im Gepäck fanden die Beamten knapp 9 Millionen Euro Bargeld, feinsäuberlich in Geschenkpapier verpackt, das gerade in den Libanon ausgeflogen werden sollte. In den meisten Fällen gehen die Täter aber geschickt davor. Bargeld zu bewegen, ohne dabei Spuren zu hinterlassen, ist eine jahrhundertealte Kunst. Sie hat ihren Ursprung in den Karawansereien entlang der Seidenstraße und geht bis ins frühe Mittelalter zurück. Aus Furcht vor Räubern waren die Karawanen zwingend darauf angewiesen, möglichst wenig Geld mit sich zu führen. Die Händler entwickelten deshalb ein eigenes Banksystem, das ihr Vermögen schützen sollte. Das Hawala-Banking.
Hawala ist im Prinzip ein System, Geld zu transferieren, ohne dass das Geld physisch sich wegbewegt. Wenn ich hier zu einem Geldempfänger gehe und diesem Geldempfänger einen Bargeldbetrag übergebe, der für jemanden im Ausland bestimmt ist, dann ruft dieser Geldempfänger seinen Kontaktmann im jeweiligen Ausland an und sagt ihm, dieser und dieser Betrag ist auszuzahlen. Ich gebe meinem Bekannten ein bestimmtes Codewort. Der geht zu diesem Geldempfänger im Ausland und der zahlt ihm den Betrag aus seinem Topf,
sagt der BKA-Geldwäscheermittler Burkhard Schulze. Bei Zeiten gleichen die beiden Hawala-Banker dann ihre Töpfe untereinander aus. Wie schon zu Zeiten des Karawanenhandels wird Hawala auch heute noch durchaus legal genutzt. Etwa von Migranten, die ihren Familien daheim etwas Geld schicken und hohe Bankgebühren vermeiden wollen. Aber auch für illegale Geschäfte eignet sich das System exzellent.
Ja, es ist ein Transfersystem, das keine Spuren hinterlässt. Da gibt es keine Aufzeichnungen, da gibt es keine Transaktionen.
In den Augen von Strafvermittlern ist auch Mohammed Nureddin ein Hawala-Banker. Denn Nureddin hat ein System erfunden, mit dem sich unkontrolliert riesige Werte rund um die Welt bewegen lassen. Der Hafen von Cotonou in Benin ist ein schmutziger Ort. Auch mitten in der Nacht ist es heiß und unerträglich feucht. Malaria-Prophylaxe und Gelbfieberimpfung gehören für Europäer, die die Küstenstadt in Westafrika besuchen, zum Standard. In den frühen Morgenstunden taucht endlich ein riesiges Schiff aus der Dunkelheit auf. Die Lake Kivu hat ihren Weg von Antwerpen aus Richtung Westafrika gemacht. Orangefarbene Strahler werden eingeschaltet und erleuchten nun das gut 200 Meter lange Schiff, das 30 Meter in die Höhe ragt.
Das hier ist ein Ro-Ro-Schiff, das gerade in den Hafen einläuft. Ro-Ro steht für Roll-On, Roll-Off, also ein Autotransporter.
Der Hafenkapitän, der heute Nacht das Entladen des Schiffes beaufsichtigt, trägt eine Marineuniform, deren strahlendes Weiß sich von der öligen Hafenkulisse deutlich abhebt. Kurz nachdem der Autotransporter verteut ist, wird eine große Autorampe vom Schiffsheck herabgelassen. Im mit kaltem Neonlicht ausgeleuchteten Stahlbauch des Schiffes reiht sich Auto an Auto.
Ist Ihnen irgendjemand in Westafrika bekannt, der mit Nureddin zusammenarbeitet?
Ich weiß, dass sein Cousin Hassan T. Autos nach Cotonou exportiert.
Cotonou ist ein ziemlich wichtiger Hafen für den Autohandel. Viele Länder, zum Beispiel Niger oder Burkina Faso, beziehen ihre Autos über Cotonou.
Aus den Schatten des Hafens lösen sich mehrere Dutzend Männer in zerrissenen Kleidern. Manche von ihnen haben Metallketten über die Schultern geworfen, an denen sich Haken befinden. Ein Matrose der Lake Kivu nutzt die Zeit an Land für eine Zigarette. Die Männer gehen in den grell erleuchteten Schiffsbauch, fahren die Autos die Rampe herunter und verschwinden in der Dunkelheit. Kontrollen durch Zoll- oder Hafenpolizei gibt es heute Nacht nicht.
Westafrika ist nicht nur ein wichtiger Kanal, wenn es um Geldwäsche geht, es ist auch eine wichtige Achse für den globalen Kokainhandel. Da herrscht Korruption. Die Behörden sind in der Regel antiquiert. Als Nachrichtendienst kommt man schwer an Informationen. Das ist echt wie im Wilden Westen.
Der ehemalige DEA-Mann Maltz kennt den Hafen Cotonou gut. Gemeinsam mit Kollegen deckte er 2011 das sogenannte Jumar-Netzwerk auf, benannt nach dem libanesischen-kolumbianischen Geschäftsmann Ayman Jumar. Die Gruppe soll Monat für Monat 200 Millionen Dollar Kokaingeld gewaschen haben, vor allem über den Verkauf von Gebrauchtwagen, die in den USA bar bezahlt und in Westafrika wiederverkauft wurden. Ein erfolgreiches Modell, das auch Nureddins Leute nutzen. Ist das Kokaingeld des Seda-Netzwerks erst einmal in Deutschland angekommen, so werden davon unter anderem Autos gekauft und anschließend exportiert. Wohl auch nach Benin. Einer der wichtigsten Automärkte in Westafrika befindet sich eine halbe Autostunde östlich von Cotonou. Auf einem Areal, das mehrere Kilometer lang und breit ist, reiht sich Auto an Auto. Fotos der französischen Ermittler zeigen, wie Hassan T. auf eben solch einem Parkplatz lachend Geldbündel in die Luft trägt.
Auf allen Parkplätzen zusammenstehen so ungefähr 150.000 Autos.
I cannot tell you the exactly, but it's above 150.
In kleinen erhöhten Häuschen sitzen die Händler der jeweils getrennten Parkplätze. Einer von ihnen ist der 34-jährige Shady.
All the shipment is from Belgium. Okay. And also Hamburg.
Alle Lieferungen kommen aus Belgien oder aus Hamburg. Die Händler in Europa haben Visitenkarten, die sie auf der Straße an die Autos heften. Wenn die Leute ihre Autos verkaufen wollen, dann rufen sie die Händler an. Wenn dann beim Händler 10 bis 15 Autos zusammengekommen sind, dann sorgt eine andere Firma dafür, dass die Autos in die Häfen kommen. Und die Schiffe bringen sie dann nach Afrika.
Hier, In der schweißtreibenden Hitze Westafrikas wandelt sich anschließend das schmutzige Geld in sauberes Geld.
Das Geld, das durch den Verkauf der Fahrzeuge entsteht, egal wo, ob das jetzt Westafrika oder andernorts ist, ist legal. Ja, das ist sauber,
sagt BKA-Ermittler Jürgen Rosbach. Denn Händler wie Shady bezahlen das Netzwerk mit sauberem Geld.
In dem Fall haben sie dann spätestens an der Stelle schon den ganz wesentlichen Schritt der Geldwäsche getan.
Ob die in Afrika entstandenen Gewinne ursprünglich aus Kokaingeschäften stammen, lässt sich für Ermittler ab diesem Schritt kaum noch nachvollziehen. Das Geld ist damit faktisch gewaschen.
Und dann wird es eben noch hochverfügbar gemacht, indem es auf Konten im Ausland, sprich im Libanon, gebracht wird. Und damit ist es dann in Sekundenschnelle per SWIFT-Überweisung, wie auch immer, überall an jedem beliebigen Ort der Welt verfügbar und kann beispielsweise vom Kartell in Bogota in einer Geldwechselstube wieder ausgecasht werden.
Wie jeder gute Manager setzt auch Mohammed Nureddin auf mehrere Standbeine für sein Unternehmen. Zumal es recht kompliziert ist, im großen Stil Autos zu kaufen und zu verschiffen. Wie gut, dass es auch mitten in Europa ein Land gibt, das für die Kokain-Geldwäsche beste Voraussetzungen bietet. Im Frühjahr 2015 lernt Nureddins Cousin Hassan T. einen Mann kennen, der innerhalb kürzester Zeit eine zentrale Rolle im SEDA-Netzwerk einnehmen wird. Der Münsteraner Uhrenhändler Ali Z. Er ist das einzige Mitglied des SEDA-Netzwerks, das zu einem Interview bereit ist. Wir treffen ihn im November 2018 in Paris, einen Tag vor dem Beginn des SEDA-Prozesses.
Ich habe Hassan T. im Café kennengelernt und ich habe ihm erzählt, dass ich mit Uhren handle. Er sagte, er sei Autohändler. Und ich habe mir dann seinen Parkplatz angeschaut. Ziemlich groß. Wenn du dann noch siehst, dass er einen Range Rover fährt, dann weißt du, dem Typen geht's wirklich gut.
Ali Z. kauft Luxusuhren in Deutschland und verkauft sie im Libanon. Den Gewinn investiert er dann in Deutschland in neue Uhren. Besonders interessiert er sich für teure Marken. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Gut laufen vor allem Modelle, die in Deutschland schlecht verkäuflich sind, weil sie komplett aus Gold bestehen oder mit vielen Edelsteinen besetzt sind.
Hassan hat mir dann gesagt, wenn du in Deutschland Geld brauchst, dann sag mir Bescheid. Ich kann dir so viel geben, wie du willst.
Künftig kauft Ali Z. seine Uhren in Deutschland mit Kokaingeld, transportiert sie nach Beirut, verkauft sie dort und erstattet Nureddin das ausgelegte Geld zurück. Ein praktisches Hawala-Modell, das allerdings einen Haken hat. Wie soll Ali Z. Juweliere finden, die Hunderttausende Euro Bargeld annehmen, ohne dumme Fragen zu stellen? Münster, den 8. September 2015. In direkter Nähe zum St. Paulus-Dom liegt eine beliebte Einkaufsstraße. Ali Z. steuert einen alteingesessenen Uhren- und Schmuckladen an.
Die Personen sollen wohl diese Juweliere aufgesucht haben mit Plastiktüten, in denen sich diese großen Summen von Bargeld befunden haben sollen.
An diesem Tag erwirbt Ali Z. von dem Münsteraner Juwelier Herrenarmbanduhren im Wert von fast 300.000 Euro. Das ergeben die Ermittlungen. Er bezahlt in bar, in vielen kleinen Scheinen. Fragen des Juweliers, wo das Geld herkommt? Ein Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle? Fehlanzeige.
Für den Händler ist das doch überhaupt kein Problem, wenn 100 Kunden mit Kreditkarte zahlen und ein Kunde zahlt bar.
Ali Z. kauft nicht nur regelmäßig bei zwei Juwelieren in Münster ein, sondern auch bei Händlern in Neuss und in Augsburg. Innerhalb von 4 Jahren soll er so Uhren im Gesamtwert von mehr als 20 Millionen Euro erworben haben.
Natürlich greift man sich da als Ermittler an den Kopf, weil es ja auch für Güterhändler im Geldwäschegesetz entsprechende Vorgaben gibt. Und das kann mal passieren, dass man das vergisst. Aber es gibt auch aus anderen Bereichen Erkenntnisse zu Uhrenhändlern, die das regelmäßig vergessen. Und die regelmäßig im Prinzip solche Geschäfte abwickeln,
sagt BKA-Mann Schulze. Wie viele Händler von Autos und Luxusgegenständen in Deutschland ähnliche Geschäfte abwickeln, weiß niemand. Nur eins ist bekannt. Statistisch betrachtet melden deutsche Güterhändler so gut wie nie einen Geldwäschefall.
Im vergangenen Jahr meldeten Teppich-, Uhren- oder Autohändler nur 368 Mal einen Geldwäscheverdacht. Verglichen mit den Meldungen von Banken und Finanzinstituten entspricht das einer Quote von knapp 0,5%. Günstige Bedingungen für Geldwäscher. Der Fall Sedda verdeutliche insofern ein grundsätzliches Problem. Denn eigentlich fällt das meiste Kokaingeld ja nicht hierzulande an.
Sondern eben im benachbarten EU-Ausland. Also Schwerpunkt Spanien, Niederlande. Und das ist für uns auch schon recht interessant, ja, dass eben das Geld erst nach Deutschland geholt wird und dann hier quasi Transit in der Geldwäsche verarbeitet wird.
Im Interview beteuert Ali Z seine Unschuld. Dass das Geld von Nureddin aus Drogengeschäften stammt, habe er nicht ahnen können.
Drogen sind schlichtweg tabu. Du kannst mit Uhren handeln oder mit Diamanten, aber ganz sicher nicht mit Drogen. Damit zerstörst du dein Land und die Menschen.
Ist es einzelnen Kriminellen wie Mohammed Nureddin möglich, weltumspannende Geldwäschenetzwerke aufzubauen, ohne dass sie dabei Rückendeckung erhalten? Rückendeckung von einer Organisation, die stärker ist als sie selbst und stärker als die Drogenkartelle. Der Ex-DEA-Mann Derek Malls bezweifelt das. Malls war in den 2000er Jahren an einem Projekt beteiligt, das bis ins Jahr 2018 der Öffentlichkeit unbekannt war.
So Project Cassandra was a DEA-led project.
Project Cassandra wurde von der DEA in der Special Operations Division geleitet. Es ging darum, alle Fälle, die einen Bezug zu Hezbollah aufweisen, zusammenzuführen. Als 2006 der Krieg zwischen Hezbollah und Israel losging, hatte die Hezbollah irgendwann ihre kompletten Ressourcen aufgebraucht. Also mussten sie mit irgendeiner Idee um die Ecke kommen, wie man neues Geld auftreiben könnte.
Die Hezbollah hat ihren Ursprung als schiitische Miliz im libanesischen Bürgerkrieg. Heute ist sie sowohl politische Partei als auch Militär- und Terrororganisation und wird vom Iran finanziert. Sie hält Tausende, vielleicht Zehntausende Kämpfer unter Waffen und verfügt über ein riesiges Raketenarsenal, das in einem möglichen Krieg gegen Israel verheerende Schäden anrichten könnte. Die USA haben in den vergangenen Jahren rund ein Dutzend Schattenbanker als mutmaßliche Terrorunterstützer auf Sanktionslisten gesetzt.
Wir haben damals damit begonnen, die Schlüsselfiguren dieser Netzwerke auf der ganzen Welt ausfindig zu machen. Und das war echt besorgniserregend. Es geht nicht um irgendwelche libanesischen Kriminellen oder um kolumbianische Narkokartelle. Dieses System wurde eigens dafür konzipiert, die Hezbollah zu finanzieren.
So vehement die USA die These vertreten, dass die Libanon-Connection tatsächlich eine Hezbollah-Connection ist, so zurückhaltend reagieren die europäischen Sicherheitskreise auf diese Annahme. Kriminalhauptkommissar Peter Dörrzapf analysiert für das BKA den globalen Kokainmarkt.
Wenn diese Informationen auftauchen, wenn wir insbesondere Informationen aus Südamerika bekommen, wo eben zum Beispiel die Amerikaner oft im Hintergrund stehen, und fragen entsprechend danach, woher ergeben sich denn diese Hinweise auf diese Hezbollah-Bezüge, dann kommt meistens nichts, muss man ganz deutlich sagen.
Hinter vorgehaltener Hand stimmen zahlreiche Ermittler Dörrzapf zu. In der Regel würden die Amerikaner keinerlei Beweise vorbringen, um ihre These zu untermauern. Selbst in den Verfahren, die in den USA gegen libanesische Schattenbanker geführt werden, spielt ein möglicher Hezbollah-Bezug fast nie eine Rolle.
Das ist manchmal schwierig. Man will einfach die laufenden Ermittlungen nicht gefährden.
Sometimes there's very, very sensitive classified information that you can't put in a court.
Und manchmal geht es um äußerst sensible, geheime Informationen, die du nicht einfach vor Gericht präsentieren kannst.
Für europäische Ermittler gibt es aber noch ein weiteres Problem.
Es ist nicht auszuschließen. Es gibt, wie bereits gesagt, in relativ aktuellen Verfahren Hinweise, Aussagen von Tätern zum Beispiel, die sagen, es gehen bis zu 10% an die Hezbollah. Wobei dann immer wieder gesagt, auch zu bewerten ist, was heißt Hezbollah? Ist das diese Partei generell oder ist das dieser bewaffnete Arm? Muss man sich ja genau unterscheiden.
In fast allen europäischen Ländern ist der politische Arm der Hezbollah, die heute im Libanon auch am Regierungstisch sitzt, nicht verboten. Lediglich der bewaffnete Teil der Organisation wird als terroristisch eingestuft.
If we claim that a certain amount of money
Wenn wir behaupten, dass eine bestimmte Geldsumme für terroristische Aktivitäten benutzt wurde, dann brauchen wir auch Beweise dafür, dass dieses Geld wirklich unmittelbar in diese Aktivitäten geflossen ist.
Die Ermittler müssten also direkt nachweisen, dass bestimmte Gelder in den Bau von Hisbollah-Tunneln im Südlibanon oder in Raketenprogramme geflossen sind, sagt Slava Stefanova von Europol. Faktisch wäre solch eine Beweisführung jedoch nur Geheimdiensten möglich, und auch das nur mit erheblichem Aufwand. Die Sache ist doch so. Wir wissen aus der SEDA-Akte, dass Deutschland der zentrale Ort war, um das Geld für die Hisbollah zu waschen. Vielleicht sollten die deutschen Ermittler mal besser zuhören und sich besser darüber informieren, wie gefährlich dieses Netzwerk ist. Und vielleicht handelt es sich bei dem ständigen Verweis auf die Hisbollah lediglich um eine geschickte Strategie der DEA, um das eigene Budget zu erweitern, kontern manche Vertreter der europäischen Sicherheitsbehörden. Auch im Fall Seda bleibt die Hisbollah-These vage.
Warum haben Sie mit Nureddin weiter zusammengearbeitet?
Weil ich Angst um meinen Bruder im Libanon hatte. Nach 2 oder 3 Geldübergaben hat er mir gesagt, dass Nureddin von der Hisbollah geschützt wird.
Warum glauben Sie das?
Mein Bruder hat mir gesagt, dass seine Leute Waffen tragen und dass sie Geld in Panzerfahrzeugen abholen.
Herr Nureddin, dürfen wir davon ausgehen, dass Sie für die Hisbollah arbeiten?
Nein, die Leute, für die ich arbeite, haben nichts mit der Hisbollah zu tun.
Wieso sind Sie sich da so sicher?
Ich weiß das ganz einfach. Nehmen Sie zum Beispiel Abbas N., an den ich das Geld weiterleite. Er ist mit einer Popsängerin verheiratet. Das geht einfach nicht mit der Hisbollah zusammen.
Aus den SEDA-Akten ergibt sich offiziell folgende, zugegeben dünne Beweiskette. Mohammed Nureddin telefoniert etwa einmal im Monat mit Adham Tabaja, der sich mutmaßlich um alternative Finanzierungsquellen für die Hisbollah kümmert. Worüber sich die beiden unterhalten, ist nicht bekannt. Und doch stoßen wir in unseren Recherchen auf einige Punkte, die uns stutzig werden lassen. Wie konnte es Ali Z., dem Uhrenhändler aus Münster beispielsweise, gelingen, Luxusuhren im Millionenwert unerkannt in den Libanon zu schmuggeln? Der Hariri Airport liegt im Süden Beiruts in einem Gebiet, das die Hisbollah nahezu uneingeschränkt kontrolliert. Im Sommer 2015 erhält Ali Z. einen Anruf. Es meldet sich der Direktor des Hariri-Flughafens persönlich.
Morgen bin ich im Dienst. Ich bereite das gleich vor.
Rufst du den General an oder soll ich das machen?
Was soll ich machen?
Kannst du Ali durch den Zoll bringen?
Klar, ich schicke jemanden von den Sicherheitsleuten. Der begleitet ihn dann.
Beim General handelt es sich um den Sicherheitschef des Flughafens. Auch mit ihm steht Ali Z. in regelmäßigem Austausch. Die Gruppe lädt den Sicherheitschef des Flughafens sogar nach Paris ein. Fotos aus der Akte zeigen, wie die Männer gemeinsam ein Nobelhotel betreten.
Im Libanon ist das normal, der Kontakt zwischen Polizei, dem Staat und dem Bürger. Geschenke. In Europa siehst du das nicht, aber im Libanon sitzen wir zusammen und sprechen miteinander. Die erzählen dir die ganzen Dienstgeheimnisse. So ist der Libanon.
Unsere Recherchen zeigen, dass sowohl der Sicherheitschef als auch der Chef des Flughafens offenbar bis heute im Amt sind. Und das, obwohl die libanesische Polizei den Fall Seda durchaus kennt. Kann dies wirklich alles sein, ohne dass die beiden von anderer Seite geschützt werden? Das libanesische Innenministerium äußerte sich hierzu nicht. Wir beschließen, selbst vor Ort Kontakt zur Hisbollah aufzunehmen. Wir fahren auf überfüllten Straßen in den Süden von Beirut, in die Stadtteile, die Hisbollah kontrolliert. Plötzlich tauchen Betonbarrieren auf den Straßen auf. Libanesische Soldaten mit Maschinenpistolen kontrollieren eher nachlässig die vorbeifahrenden Autos. Mit dabei Mahmoud. Unser Kontakt vor Ort. Das Hisbollah-Gebiet sieht genauso aus wie andere Stadtteile von Beirut. Die Hisbollah ist seit der Parlamentswahl 2018 in einer Koalition mit ihren Verbündeten stärkste Kraft im Libanon. Auf unserer Fahrt berichtet uns Mahmoud, dass sie auch Schulen und Krankenhäuser betreibt. Wir halten an einem unscheinbaren Bürogebäude, in dem die Hisbollah ihr Pressebüro hat. Das Mikrofon müssen wir hier ausschalten. Eine Pressesprecherin erklärt uns bei einem Glas Tee, dass sie versuchen will, uns ein Interview mit einem Hisbollah-Führer zu vermitteln. So ganz glauben wir nicht daran, dass das klappt. Wir fragen uns mit Mahmouds Hilfe weiter durch und versuchen Firmenadresse für Firmenadresse zu überprüfen. Zum Beispiel das Backoffice des Seda-Netzwerkes, die Firma TradePoint International. Auch sie liegt mitten im Hisbollah-Gebiet. Mahmoud ist unsere Suche erkennbar unangenehm.
Na ganz im Ernst, für eure eigene Sicherheit. Es ist nicht gut, in diesen Gebieten anzuhalten und Leute nach Adressen zu fragen. Definitiv kreisen sie bereits um uns, weil wir Fremde sind. Du wirst ab und an Leute sehen, die dich anschauen, dir mit dem Motorrad folgen, was auch immer.
Auf Mahmouds Anraten brechen wir die Suche hier ab. Mehr Glück haben wir unweit der syrischen Grenze, im 1000-Einwohner-Städtchen Shatoura. Hier soll eine Firma ihren Sitz gehabt haben, die für das Seda-Netzwerk eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Beschreiben Sie uns den gesamten Prozess.
Ja, also, das Geld kommt aus Belgien oder Holland. Ich beauftrage dann Hassan T., das Geld abzuholen. Davon werden dann Autos oder Uhren gekauft.
Und wie kriegen Sie das Geld im Libanon zurück?
Wenn die Sachen verkauft sind, gibt man mir im Libanon das Geld zurück. Und ich gebe es dann an meinen Auftraggeber Abbas N. Ich bin also nur der Mittelsmann.
Anschließend, so rekonstruieren es die Ermittler, soll das Geld dann über die Wechselstube Shams Exchange über Umwege zurück an die Kartelle geflossen sein. Auch in einem weitaus größeren Geldwäscheverfahren soll Shams Kartellgelder verschoben haben. Die Firma steht deshalb auf einer US-Sanktionsliste. Shams selbst bestreitet alle Vorwürfe. Der Ort Shatoura besteht vor allem aus einer großen Straße, die weiter zur syrischen Grenze führt. Auch hier hat die Hisbollah das Sagen. In dem Wirrwarr arabischer Tafeln, die für Jagdgewehre und für günstige Geldwechselkurse werben, ist es für Ortsfremde alles andere als leicht, sich zurechtzufinden. Etwas ungläubig fahren wir an einem länglichen Gebäudekomplex vorbei, der den Namen Shams Building trägt. Mahmoud bittet uns, das Gebäude rasch zu besichtigen und dann weiterzufahren. Währenddessen wartet er am Steuer. Auf einem kurzen Spaziergang sehen wir, dass das Shams Building dutzende gut besuchte Wechselstuben und Goldhändler beherbergt. Spätere Recherchen bestätigen, dass die Firma Shams Exchange tatsächlich weiterhin aktiv ist. Mehrere Personen und Firmen, die durch die Seda-Ermittlungen schwer belastet werden, gehen im Libanon ungestört ihren Geschäften nach. Und zwar just in den Gebieten, die von der Hisbollah kontrolliert werden. Ein Beweis dafür, dass die Hisbollah Teil der Libanon-Connection ist, ist das nicht. Aber ein Indiz. Asharraf Rifi hat bis zum Jahr 2013 die nationale Polizei im Libanon geleitet. Er war Justiz- und Innenminister und sitzt heute seiner eigenen Partei vor. Weil er während seiner Amtszeit den Mördern von Ex-Ministerpräsident Hariri zu nahe kam, verübte die Hisbollah ein Sprengstoffattentat auf ihn, das er nur knapp überlebt hat.
Es ist normal, dass Nasrallah und die Hisbollah bestreiten, illegale Einkünfte zu haben. Wir gehen davon aus, dass der Iran der Hisbollah jährlich etwa 700 Millionen bezahlt. Die Hisbollah hatte aber schon immer eine Art Parallelwirtschaft.
So sei es ein offenes Geheimnis, dass die Hisbollah Steuern hinterziehe. Auch traue er der Organisation durchaus zu, dass sie an Geldwäsche und sogar am Kokainhandel mitverdiene. Und natürlich sei es auch denkbar, dass die Gruppe bestimmte Personen schütze und dafür eine Gegenleistung erhält.
Hisbollah-Mitglieder stehen über dem Gesetz. Sie bewegen sich außerhalb der staatlichen Autorität. Es ist nicht möglich, sie festzunehmen, egal ob sie morden, Geld waschen oder öffentliche Gelder veruntreuen.
Hey Aya, how you doing? I saw you have the answer already. Yeah, that's really a pity.
Wie erwartet will uns die Hisbollah nicht zum Interview treffen. Aber zumindest ist ein Sympathisant der Gruppe zum Interview bereit.
Ich heiße Salem Zaharan.
Salem Zaharan ist Publizist und Journalist.
Ich mache aus meiner Zugehörigkeit kein Geheimnis. Ich denke, ich kann Ihnen dennoch objektiv antworten.
Während unseres Interviews in Sahradans Büro rückt ein grimmig blickender Bodybuilder nicht von seiner Seite. Im Hosenbund trägt er eine Pistole. Mit seinem Handy filmt er uns während des gesamten Gesprächs.
Ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber einmal rein logisch gesprochen. Die Hisbollah hat Geldwäschegeschäfte überhaupt nicht nötig. Die Hisbollah bekommt ihr Geld komplett aus dem Iran. Es wird über den Landweg in Bar nach Beirut gebracht und von dort aus dann an die Kämpfer ausgezahlt.
Dass die Seda-Mitglieder, die Anfang 2016 in Paris festgenommen wurden, Hisbollah-Mitglieder seien, könne Sahradan zu 100% ausschließen.
Wenn das Mitglieder der Hisbollah wären, hätte man sie umgehend zurückgeholt.
In der Vergangenheit habe die Hisbollah so etwas bereits gemacht. Sie habe einfach Geiseln genommen, um inhaftierte Mitglieder freizupressen.
And you are an example.
What do you mean?
You are an example. If Hisbollah want to get it, you can get you.
Als wir weiter auf der Frage beharren, ob die Hisbollah nicht doch illegale Gelder, zum Beispiel als Spenden, annehmen könnte, beendet Sahradan das Interview. Sein Leibwächter begleitet uns zur Tür. Am 24. Januar 2015 macht sich Nureddin erneut auf den Weg nach Paris. Er will seinen neuen, vielversprechenden Geschäftskollegen, den Uhrenhändler Ali Z, endlich persönlich begrüßen. Es ist die Gelegenheit, auf die die französischen Ermittler seit einem Jahr gewartet haben. Um 19.35 Uhr landet Nureddins Maschine auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Kurze Zeit später passiert er die Passkontrolle. Plötzlich versperren ihm mehrere Männer den Weg. Sie tragen Armbinden mit der Aufschrift Polizei. Nureddins Festnahme ist der Auftakt einer europaweiten Polizeiaktion. Ali Z befindet sich gerade in einem Luxushotel unweit der Champs-Élysées, als die Beamten zuschlagen.
Ich saß mit einem Freund zusammen. Dann kam auf einmal der Hoteldirektor und hat mir gesagt, dass mein Auto in einen Unfall verwickelt sei. In der Lobby habe ich dann gesehen, dass alles abgeriegelt war. Die Polizei hatte das komplette Hotel gesperrt und die Straße davor. Ich wurde dann in ein Büro gebracht, das voll war mit Abhörtechnik. Die waren vorbereitet. Die wussten, dass sie heute jemanden mitnehmen werden. Mich.
Insgesamt werden 15 Personen festgenommen. In Frankreich, Italien, Belgien und in Deutschland. Noch in der Nacht beginnen die Ermittler stundenlange Verhöre.
In einem Telefonat sagen sie, nimm die 50 und behalte den Rest. Was meinen Sie damit?
Habe ich vergessen.
Hassan hat mir erzählt, dass das Geld von Diplomaten kommt. Also aus Afrika. Ich weiß auch nicht genau woher. Vielleicht aus dem Diamantenhandel oder aus Ölgeschäften.
In einem anderen Gespräch sagen sie, jemand solle einen BMW abholen. Einen 650er. Was meinen Sie damit?
Ein Auto.
Gibt es einen BMW 650?
Lassen Sie mich nachdenken. Ja, doch.
Und wie genau sieht er aus?
Na, aus der neuen 6er-Serie.
In den kommenden Tagen und Wochen folgt Verhör auf Verhör.
Wir wissen, dass Sie Codewörter benutzen. Ein Volvo 75 entspricht 75.000 Euro. Bestätigen Sie das jetzt?
Ja, wir sprechen nicht über Autos.
In der Untersuchungshaft beginnt die Fassade von Nureddin und seinen Verbündeten Stück für Stück zu bröckeln. In den USA gelingt es der DEA unterdessen auch, die mutmaßlichen Broker des Seda-Netzwerkes festzunehmen. Also die Personen, die den Geldwäschevertrag für das Seda-Netzwerk unmittelbar mit kolumbianischen Kokainkartellen verhandelt haben sollen. Die beiden packen vollständig aus.
Ich habe zwischen 2001 und 2003 angefangen. Ich war da noch auf der Highschool. Zunächst haben wir über Banken Geld gewaschen, dann bin ich nach Amsterdam und habe mit Bargeld angefangen. Ich habe Häuser gemietet, Geld eingesammelt, Geld gezählt, transportiert und an andere Leute weitergegeben. Ich habe damals so 3 oder 4 Millionen pro Woche eingesammelt.
Wussten Sie, dass es sich dabei um illegales Geld gehandelt hat?
Ja, klar.
Beobachter vermuten, dass die beiden für sich eine Kronzeugenregelung beanspruchen. Für das Seda-Verfahren sind ihre Aussagen wichtig. Denn sie liefern einen Aspekt, den die französischen Fahnder bislang nicht vollständig aufdecken konnten.
Welche Rolle spielt die Firma Shams Exchange im Libanon?
Naja, das ist die Wechselstube, zu der alles Geld aus Europa fließt. Und dann wird es von dort in Pesos umgetauscht und nach Kolumbien geschickt. Und von dort aus dann nach Bogotá oder Medellin.
Das Geld wird von Shams über Asien nach Kolumbien geschickt. Vor allem über China oder Hongkong.
Stück für Stück gelingt es somit, den SEDA-Kreislauf nahezu vollständig aufzuklären. Die Ermittler können dem Netzwerk um Nureddin letztlich nachweisen, dass es etwa 10 Millionen Euro gewaschen hat. Geld, das aus dem Kokainhandel stammt. Das Tribunal des Grandes Instances in Paris, das am 28. November 2018 sein Urteil fällt, hält aber auch fest:
Die Summen, die in abgehörten Gesprächen genannt wurden, waren deutlich größer und gingen manchmal in den zweistelligen oder sogar in den dreistelligen Millionenbereich.
Fast alle der 15 Angeklagten werden wegen bandenmäßiger Geldwäsche zu Haftstrafen verurteilt. Mohammed Nureddin muss für 7 Jahre in Haft, der Uhrenhändler Ali Z. für 5 Jahre. Die Frage danach, welche Rolle die Hisbollah in der Libanon-Connection spielt, wird vor Gericht nicht thematisiert. Ist sie Auftraggeber der Geldwäschenetzwerke? Oder mischt sie sogar selbst im großen Kokaingeschäft mit? Unsere Recherchen legen einen anderen Verdacht nahe, der sich mit den Aussagen der eigentlichen Auftraggeber des SEDA-Netzwerkes deckt.
Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Verbindungen zwischen den Geldwäschenetzwerken und der Hisbollah?
Also ich habe gehört, dass sie im Libanon 0,5% der Umsätze an eine Person zahlen, die mit der Hisbollah zusammenarbeitet. Und die Hisbollah schützt sie, wenn sie geschnappt werden oder wenn es mit den Geldtransporten Probleme gibt.
Vieles spricht dafür, dass der Hisbollah eher die Rolle einer Schutzmacht der Schattenbanker zukommt. Dass sie an dieser Rolle verdient und ihr völlig egal ist, wo dieses Geld herkommt. Aber unsere Recherche hat lediglich Indizien erbracht, die diese These nahelegen. Harte Beweise haben auch wir nicht.
Man weiß nichts über die Hisbollah. Du kannst da nichts rausbekommen. Wenn ein Hisbollah-Mitglied in den Supermarkt geht, begrüßt er dich vielleicht ganz normal. Er stellt sich mit seinem Namen vor und in Wahrheit heißt er ganz anders. Es ist eine Wahnvorstellung, dass man exakte Informationen über die Hisbollah bekommen könnte.
Sagt der Münsteraner Uhrenhändler Ali Z. Nicht alle SEDA-Mitglieder befinden sich in Haft. Mohammed Nureddins Chef, der Promi-Geschäftsmann Abbas N., ist in Frankreich in Abwesenheit zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Trotzdem lebt er weiterhin im Libanon und geht dort unbehelligt seinen Geschäften nach.
Die Libanon Connection. Ein Feature über Geldwäschenetzwerke, Drogenkartelle und Terroristen. Von Volkmar Kabisch, Jan Strotzig und Benedikt Strunz. Es sprachen Hans Löw, Sandra Borgmann, Stefan Schad, Thilo Werner, Thomas Niehaus, Achim Buch, Jan Strotzig und Benedikt Strunz. Technische Realisation Christian Alpen und Philipp Neumann. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2019.